voller Hoffnungslosigkeit saß er an seinem Schreibtisch und schrieb seine letzten Abschiedsbriefe. Er war bereit, seinem Leben mit einer Überdosis Rauschgift ein Ende zu setzen. Nachts auf freiem Feld unter sternenklarem Himmel schrie er zu Gott. Anklagend fragte er ihn, warum ausgerechnet er so ein kaputtes Leben führen sollte. Bereit, sein Leben in jener Nacht zu beenden, bat er Gott um ein Zeichen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sprich zu mir. Willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Und heute bei mir ist Marcel da Costa Rocha. Er betreibt ein eigenes Ministry, das da heißt Faith in God. Er möchte mit diesem Ministry Menschen Freude und Hoffnung in ihr Leben zurückbringen. Doch das war nicht immer so. Wie es dazu kam, das wollen wir ihn fragen. Marcel, danke, dass du bei uns im Studio bist.
Hallo, danke.
Und dass du uns die Möglichkeit gibst, ein bisschen in dein Leben hineinzuschauen. Woher kam diese Leere in deinem Leben? Vielleicht kannst du kurz erzählen, vielleicht begann es schon in deiner Kindheit oder in deiner Jugend, oder woher kam das?
Also es hat schon begonnen in der Grundschule eigentlich, dass ich immer wieder Schwierigkeiten gemacht hatte, mich nicht wirklich konzentrieren konnte. Ich war ein sehr unruhiges Kind auch, meine Eltern hatten es nicht wirklich leicht auch mit mir. Und schon in der dritten Klasse musste ich die Schule dann wechseln. Und da lief das Ganze dann wieder genauso weiter auf der Gesamtschule. Da gab es dann auch wieder ständig Klassenkonferenzen und meine Eltern mussten ständig in die Schule und sie waren ratlos und wussten nicht, sich selber zu helfen. Und durch einen Nachbar haben sie erfahren, dass es halt so Medikamente gibt, womit man die Kinder etwas ruhig stellen kann oder womit die Kinder sich besser konzentrieren können. Und so kamen wir dann auch auf den Kinderarzt, wo wir dann hingefahren sind und der mir dann auch diese Medikamente verschrieben hat. Doch diese Medikamente haben mich eher, heute würde ich sagen, high gemacht. Ich war eher total gedämpft, ich war müde, ich konnte 24 Stunden durchschlafen. Und statt dass die Lehrer gesagt haben, der Marcel, der macht nur noch Theater hier, der ist total unruhig, haben sie dann eher gesagt, schläft der überhaupt nachts zu Hause? Der ist die ganze Zeit nur am Schlafen im Unterricht. Also ich war wirklich total unter Drogen, würde ich jetzt heute sagen.
Aber du wurdest vom Arzt durch diese Medikamente so sehr unter Drogen gesetzt,
genau,
dass du gar nicht wirklich lebensfähig warst. Du konntest gar nicht am Leben teilnehmen.
Genau, also die Konzentration war auch nicht wirklich da. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die eigentlich gar nichts bewirkt haben oder mir überhaupt nichts geholfen haben. Und ich habe mir Gedanken gemacht über etwas, worüber sich andere Menschen keine Gedanken machen würden. Und diese Medikamente haben auch dazu geführt, dass ich schon im Kindesalter angefangen hatte, suizidale Gedanken zu kriegen und Essstörungen und vor allem auch das aggressive Verhalten, wo ich dann auch immer wieder Schlägereien hatte in der Schule, zu Hause Wutausbrüche hatte und irgendwelche Sachen kleingeschlagen habe. Und es gab einen Moment auch, da war ich 15 Jahre alt, da waren wir draußen mit der Clique. Und es kam zu einer Auseinandersetzung und ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Und die ganze Gewalt, die in mir gestaut war, die ganzen Aggressionen, die kam auf einmal raus, dass ich dann mit dem Motorradhelm so lange auf ihn eingeschlagen habe, bis in meinen Augen gar nichts mehr kam. Und die Leute mussten mich da wegziehen, weil ich gar nicht mehr aufhören wollte. Und das führte dann auch dazu, dass ich dann das erste Mal vor Gericht auch stand, auf der Anklagebank.
Mit 15 Jahren schon?
Mit 15 Jahren und das ging dann immer weiter, dass ich ständig Probleme mit der Polizei auch hatte, verschiedene Straftaten, die man begangen hat und immer wieder auf der Anklagebank. Und irgendwann sagte der Richter auch, es ist die letzte Verwarnung, wenn du jetzt weitermachst, dann gehst du auf jeden Fall rein. Doch irgendwann habe ich meinen Halt in der Musik gefunden. Ich habe angefangen, Musik zu produzieren. 2010 ist mein Großvater gestorben und ich wusste nicht, wie ich das verarbeiten soll. Ich kannte keinen Weg. Und habe mich dann hingesetzt und habe halt einen Songtext geschrieben. Und der heißt Miss You, also ich vermisse dich. Und damit konnte ich dann diese ganzen Emotionen verarbeiten, alles, was mir auf dem Herzen lag. Und so habe ich dann angefangen, meine Emotionen in Texte zu verpacken, weil ich nie gelernt habe, mit diesen Emotionen umzugehen. Und so kam es dann dazu, dass ich immer mehr Musik produziert habe. Ich habe da meine Zuflucht gefunden. Man hat automatisch neue Freunde bekommen. Wir waren hauptsächlich im Studio.
Hast du in dieser Zeit noch diese Medikamente genommen, die du vom Arzt damals verschrieben bekommen hast?
Die habe ich mir irgendwann selber abgesetzt auch. Ich habe die immer versteckt auch und habe getan, als wenn ich sie nehme und habe sie dann woanders hingeschmissen. Aber eher durch den Graskonsum ist das dann wahrscheinlich auf Balance geblieben, sag ich es mal heute so.
Hast du dann dieselbe Marihuana oder
genau,
was
beschafft? Genau, Marihuana. Mhm. Durch Freunde bin ich dann halt dazu gekommen. Ich wollte eigentlich eher immer Abstand davon nehmen und habe gesagt, nee, ich rühre sowas niemals an. Und das eine führte dann zum anderen. Wir sind dann nach Holland gefahren und das hat sich dann so ergeben. Dann wurde es einem doch schmackhaft gemacht. Und so begann das dann alles, dass man dann ständig konsumiert hat, auch im Studio, beim Musikproduzieren, in der Freizeit. Und die Schule fing auch irgendwie an, nur noch zweite Wahl zu sein. Also
was für Musik habt ihr gemacht?
Wir haben Rap-Songs produziert. Wir haben uns in der Hip-Hop-Szene rumgetrieben. Wir waren oft im Studio und haben unsere eigenen Alben angefangen zu produzieren, die Songtexte, die Beats. Und dann sind wir raus und haben halt auch unsere Musikvideos gedreht und alles hat sich zu dieser Zeit nur um Musik gedreht. Wir wollten immer sein wie unsere Idole. Wir haben uns an ihnen gehalten und wollten den Weg einschlagen wie sie auch. Wir wollten einfach ja angehimmelt werden sozusagen, würde ich heute sagen.
Das, die Idole, das waren so Rapper.
Genau, das waren Rapper, die zu der Zeit auch an der Spitze waren.
Da verbindet man immer so ein bisschen so Kriminalität mit Drogen, mit
genau.
Das war wahrscheinlich genauso bei euch.
Ja, Drogen, Gewalt, Kriminalität, auch Frauen. Das war halt immer eine große Rolle, worüber man auch gerappt hat.
Ja. Und das hat so dein Leben in der Zeit so ein bisschen ausgefüllt. Das war so das, was deinen Alltag ausmachte.
Ja, jede freie Minute wollte ich eigentlich für die Musik investieren. Ich habe mich ständig hingesetzt, irgendwelche neuen Alben produziert, Songtexte und ich habe gelernt halt, durch die Musik habe ich einen Punkt gefunden, wo ich meine Emotionen so verarbeiten konnte, dass ich auch damit leben konnte. Alles, was mich bedrückt hat, konnte ich in diese Texte verpacken und wenn ich es mir angehört habe, hat es mir irgendwie auch selber geholfen.
Ja, okay, es gab so einen Funken,
genau.
Ich sag mal so Freiheitsrhythmus, man konnte ein bisschen seine Aggressivität bewältigen dadurch, indem man es in die Musiktexte reingepackt hat. Wenn du dir die ganze Zeit sozusagen damit verbracht hast, in dieser Musikszene zu sein, also ihr habt Musik aufgenommen, Drogen konsumiert, hattest du eigentlich überhaupt Zeit für deine Schule nebenbei? Ich meine, du gingst ja noch zur Schule in dem Alter.
Ja, die Schule war eher Nebensache geworden. Da ging ich nur noch selten hin. Wir wollten eher die Zeit im Studio verbringen, weil die Musik uns allen wichtiger geworden ist. Und wir haben gesagt, wir brauchen keine Schule, wir werden irgendwann reich sein, wir werden berühmt sein und erfolgreich, dann werden wir die Schule nicht mehr brauchen, weil unsere Idole auch in ihren Songs immer darüber gerappt haben, ich war ein Schulabbrecher und guck, wo ich heute bin. Und daran haben wir uns eher gehalten auch.
Was haben deine Eltern dazu gesagt in der Zeit?
Sie haben es nicht so wirklich mitbekommen, weil ich es verheimlicht habe. Ich bin morgens trotzdem mit meinem Rucksack los, aber statt auf dem Weg zur Schule zu gehen, habe ich einen Schwenker gemacht und bin dann wieder direkt ins Studio oder halt draußen unterwegs gewesen.
Und hast dann deine Musik produziert. Nur die Musik, die du heute anhörst, wie denkst du darüber?
Boah, schwierig. Schwieriges Thema, so darüber zu denken. Also es ist eher ein altes Ich von mir. Es ist nicht mehr, ich kann das nicht mehr mit mir heute identifizieren. Es ist, ich weiß, dass das ein alter Mensch war. Das ist nicht mehr der ich heute bin auch. Und die Texte, die ich da geschrieben habe und gerappt habe, würde ich heute auch gar nicht mehr mit mir verbinden können.
Bist du damit denn je an die Öffentlichkeit gegangen? Also hast du je Auftritte gehabt oder hast du Platten aufgenommen?
Also wir waren viel im Internet unterwegs gewesen auch. Wir haben viel auf YouTube hochgeladen und MySpace. Und zwischendurch haben wir auch in so Jugendzentren oder so haben wir Auftritte gemacht. Und wenn irgendwelche Veranstaltungen waren, durften wir da auch mit auftreten, mit unserer Gruppe oder einzeln.
Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo ihr zum Beispiel aufgetreten seid und wie das war? Kannst du so eine kleine Szene beschreiben?
Es war in einem Jugendzentrum, daran kann ich mich noch erinnern. Es war aufregend vorher schon, weil man wusste, man geht auf die Bühne, aber ab da, wo man den Weg zur Bühne geht, war das so, wie als wenn man in etwas reintaucht, was man selber nicht ist, weil man wollte, dass die Nervosität weggeht und man wollte etwas auf der Bühne präsentieren, einen anderen Charakter. Man musste ja sich etwas überlegen, wer man auf der Bühne sein wollte. Und sobald man draufgegangen ist, war man dieser Mensch und konnte dann frei sein. Und alles, was hinter einem war oder dieser Mensch, der noch nicht auf der Bühne war, wie man da war, das hat gar keine Rolle mehr gespielt. Du warst auf der Bühne, warst du einfach glücklich, frei. Und die Leute, die haben dich gefeiert, haben wir immer gesagt. Die haben dich angehimmelt, haben gesagt, oh, wow, super, super, und haben geschrien von unten. Und sobald du runtergegangen bist, war eigentlich alles wieder beim Alten. Ne? Es war halt nur für diesen Moment. Es war so ein Kick, den man immer hatte.
Und da du deine ganze Zeit da reingesteckt hast, also viel Zeit damit verbracht. Es ist ja auch viel Arbeit, diese Sachen zu machen. Du hast nebenbei Drogen konsumiert, vermutlich wenig geschlafen in der Zeit, dann diese Auftritte, also war auch anstrengend. Was hat das mit deinem Körper gemacht?
Ja, ich wurde immer mehr depressiver und ich begann irgendwann mich nur noch zu Hause aufzuhalten und alleine zu konsumieren und die Songtexte zu produzieren. Ich wollte gar nicht mehr raus. Ich hatte schon so eine gewisse Angst irgendwie vor Menschen gekriegt. Ich wollte so nicht mehr vor meinen Eltern treten, so wie ich war. Ich wollte auch nicht, dass sie was davon mitbekommen, dass ich halt Drogen konsumiert habe. Ich habe es versucht, immer zu verheimlichen. Ab einer gewissen Zeit habe ich ja auch alleine gewohnt. Und dort habe ich dann meine Musik alleine produziert und immer weniger Kontakt zur Familie auch gehabt. Noch irgendwann kam es dann dazu, dass ich einen Nervenzusammenbruch hatte. Wahrscheinlich durch die ganzen Drogen, davon bin ich heute überzeugt. Irgendwann habe ich mich dann selber im Krankenhaus eingeliefert und habe mich da vorgesprochen, weil ich einen totalen Nervenzusammenbruch hatte, durch die ganzen Drogen auch. Und mich entschlossen, mir Hilfe zu suchen, da ich da auch schon suizidale Gedanken hatte. Als ich da in meiner Wohnung saß, als ich gemerkt habe, dass ich ohne diese Droge überhaupt gar nicht mehr vernünftig leben kann, weil ich ständig einen Entzug durchmachen musste, weil diese Drogen auch nicht gerade günstig waren und dadurch, dass ich halt auch in der Ausbildung war, mir das selber nicht leisten konnte, immer wieder dazwischen Pause machen musste, aber mein Körper hat irgendwie danach geschrien nach diesen Drogen und so bin ich dann in so ein Loch gefallen auch.
Mhm. Dann hast du gesagt, der Ausweg aus diesem Leben ist, ich muss irgendwie neu anfangen. Ich gehe ins Krankenhaus, versuche Hilfe zu bekommen, weil das war der Auslöser. Und dann bist du ins Krankenhaus selbst gegangen.
Ich erinnere mich noch, wie ich meine Mutter angerufen habe und wir hatten sowieso immer ein bisschen Streit auch miteinander und kein gutes Verhältnis auch mit meinen Eltern. Und ich habe immer mich so gefühlt, als wenn sie mir gar nicht helfen wollen, aber ich habe mich eigentlich eher voll distanziert und wollte keine Hilfe, weil ich nicht wollte, dass sie mich so sehen, wie ich lebe. Und an diesem Tag habe ich sie angerufen und war völlig fertig und habe zu ihr dann geschrien, sag mal, verstehst du mich denn nicht? Ich brauche Hilfe. Ich habe richtig geschrien, so Hilfe, hilf mir doch einfach mal, bring mich doch einfach jetzt ins Krankenhaus. Ich so, hörst du mich denn nicht? Und dann kam mein Vater ans Telefon und hat dann gesagt, pack deine Tasche und wir holen dich ab und dann bringen wir dich dahin. Weil sie mich versucht haben, selber früher immer schon ins Krankenhaus zu bringen, weil sie gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich ständig aggressiv war und irgendwas nicht in Ordnung mit mir gewesen sein soll.
Wie haben die Ärzte im Krankenhaus reagiert, als sie da ankamt?
Also zuerst hatte ich ein Gespräch mit einem Psychologen auch. Ich musste ihnen halt erzählen, was mich bedrückt, wie ich mich gerade fühle, was meine Gedanken sind. Und anschließend ging es eigentlich direkt auf eine geschlossene Station. Ne? Hinter mir wurde die Tür zugemacht, mein Zimmer wurde mir gezeigt und für mich war das wie die totale Irrenanstalt. Weil ich kam da nicht mehr raus für den Moment, weil sie durften mich erst wieder gehen lassen, wenn sie diagnostizieren können, dass es mir wieder gut geht. Weil ich dem Arzt halt gesagt habe, dass ich suizidale Gedanken hatte. Mhm. Und somit musste ich dann erstmal einige Wochen auf der geschlossenen Station bleiben.
Wie sieht so ein Tag aus in so einer geschlossenen Station? Was macht man da den ganzen Tag?
Du hast eigentlich nicht viel zu tun. Ich habe sehr viel geraucht. Es gab einen Raucherraum. Ich habe mich da eigentlich den ganzen Tag hingesetzt und nur geraucht. Und es waren noch andere Leute da, die auch mit Drogen zu tun hatten. Aber auch sehr viele Leute, die halt geistig auch leider sehr krank waren, die total durcheinander durch den Flur liefen. Und mir blieb auch nichts anderes übrig, als ständig auf dem Flur hin und her zu laufen mit meinen Kopfhörern, die ich auf hatte, weil immer ständig irgendwelche Beats laufen mussten. Ich brauchte immer Musik. Und so begann ich dann da auf der geschlossenen Station ein neues Album zu produzieren und mit der Musik auch weiterzumachen, weil ich gelernt hatte, dass mir das immer geholfen hatte.
Das heißt, du hattest deine Mittel, also deinen Computer, was du brauchtest, dabei, um Musik zu produzieren. Und Mikrofon, also du brauchst ja ganz Equipment, oder?
Als ich auf der geschlossenen Station war, hatte ich ehrlich gesagt nur meine Kopfhörer, einen MP3-Player, weil das Handy hatte ich sogar noch nicht mal mitgenommen. Ich hatte einen MP3-Player, die Kopfhörer und einen College-Block. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Und dann lief ich die ganze Zeit durch den Flur hin und her und habe da immer wieder meine Zeilen gerappt und immer geguckt, was kann ich noch korrigieren.
Weißt du heute noch das Thema von der Musik, die du geschrieben hast?
Das Erstaunliche war, dass ich das Album, bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mir immer überlegt, wie kann ich das Album nennen? Und ich habe mich gefühlt, als wenn ich in so einer finsteren Welt bin, weil alles schiefgegangen ist und alles nur so dunkel war in meinen Augen, alles grau. Und ich habe mich entschieden für den Namen des Albums Vom Schatten zum Licht. Aber ich wusste damals noch nicht, was für eine große Bedeutung das in meinem Leben noch haben wird, dieser Name.
Interessant. Vom Schatten zum Licht hast du es genannt. Und wie lange musstest du da bleiben, auf dieser Station?
Auf der geschlossenen Station war ich knapp 3-4 Wochen. Und danach ging es dann auf eine offene Station. Und da bin ich dann noch 8 Wochen oder 10 Wochen geblieben. Mhm. Also es hat sich schon knapp 3-4 Monate war ich da in diesem Krankenhaus.
Und hat dir die Zeit da geholfen?
Ich würde sagen, für den Moment. Nur für den Moment. Weil man da halt auch ständig unter irgendwelche Medikamente gesetzt wird. Es war ja auf der geschlossenen genauso. Wir haben ständig Beruhigungsmittel bekommen. Und weil ich da schon auf einen Entzug gekommen bin, habe ich mir dann angefangen, irgendwelche Tricks zu überlegen, weil es gab 2 Anmeldungen, wo du deine Beruhigungsmittel holen konntest. Und ich wusste, wenn du da dich als Ersten anstellst, kannst du da als Letztes nochmal die Dosis bekommen. Und so konnte ich da auch meinen Rausch irgendwie noch kriegen, und ohne dass es irgendjemand gemerkt hat. Mhm. Also es war, in meinen Augen war es eigentlich eher nur für den Moment.
Mhm. Und dann, als du dann nach Wochen da rausgekommen bist, dann kamst du wieder nach Hause, bist wieder nach Hause gegangen. Und das Leben danach zu Hause, würdest du sagen, das war genauso wie vorher oder es hat sich schon was geändert?
Ja, zuerst bin ich ja auf die offene Station gekommen und dort habe ich dann mein ganzes Equipment mit reinnehmen dürfen ins Zimmer und habe da dann mein Mikrofon hingestellt und habe angefangen, da halt das Album zu produzieren im Zimmer.
Wirklich im Krankenhaus Musik gemacht?
Im Krankenhaus, im Zimmer. Ich durfte alles aufbauen, ich durfte es da hinstellen. Und irgendwann nach 2 Wochen bekam ich einen neuen Zimmernachbar, der auch Musiker war, der sogar ein Manager in der Musikindustrie war. Hm. Und der mir dann erzählt hat, wie sein Leben abgelaufen ist und in welcher Szene er sich rumtreibt. Er war halt eher in der Heavy-Metal-Szene. Mhm. Und er versprach mir, dass er mir helfen könnte, auch da noch mehr voranzukommen. Und da sind meine Augen natürlich groß geworden. Und ich habe mich gefreut, endlich geht's weiter. Jetzt kann ich mein Ziel erreichen mit der Musik.
Mhm. Und kam es dazu? Also habt ihr zusammengearbeitet?
Als ich aus dem Krankenhaus rausgegangen bin, haben uns unsere Wege natürlich erstmal auch getrennt. Doch irgendwann hat er sich bei mir gemeldet und fragte mich, ob ich nicht jemanden kenne, wer einen Hund kaufen möchte. Und hat mir so Bilder geschickt von so kleinen Labrador-Welpen. Und ich habe mich auf Anhieb sofort in diese Hunde verliebt. Ich fand das so schön, so süß einfach. Und habe mir gedacht, nee, ich kenne jetzt gerade keinen, aber ich glaube, ich würde gerne einen haben wollen. Kannst du mir einen zurückhalten? Und er sagte, ja, die würden jetzt aber 500 € kosten. Aber zu der Zeit hatte ich das Geld nicht. Aber hatte halt trotzdem anderen Freunden erzählt, dass ich jemanden kenne, der einen Hund, der Hundewelpen hat und sie weitergeben möchte. Und so bin ich dann mit einem damaligen Freund zu ihm hingefahren, um die Hunde zu besichtigen. Als wir reinkamen, war im vorderen Raum waren dann schon schwarze und blonde Hunde, die, worum es auch eigentlich ging. Aber er sagte, geht kurz erstmal durch, wir sprechen gleich. Und dann kamen wir ins nächste Zimmer und da war dann auf einmal ein ganzer Rudel voller braunen Hunden. Wo ich mir dachte, hä, wie geht das denn? Du hast mir jetzt nur schwarze und blonde geschickt, aber da sind jetzt noch mehr. Aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Und als wir da saßen, kam halt ein Hund direkt zu mir, ein braunes Weibchen, obwohl ich einen blonden Rüden reserviert hatte. Und sie hat sich dann auf meinen Schoß gelegt und hat sich direkt geschlafen auch. Und ich wusste, okay, da hat jemand mich, glaube ich, ausgesucht, statt dass ich einen Hund aussuche. Aber der Freund von mir, den ich mitgenommen hatte, sagte dann zu mir, okay, dann nehme ich den Hund. Ich war zuerst etwas traurig, aber habe mir dabei nichts gedacht. Ich war froh, dass er jetzt einen Hund mitnimmt und dass ich die beiden irgendwie in Kontakt bringen konnte und dass ein Hund jetzt ein schönes Zuhause kriegt. Dann sind wir zu mir gefahren und haben uns dann zusammengesetzt und er hat dann bei mir übernachtet. Und am nächsten Morgen, das war sehr früh, um 3 Uhr, 4 Uhr morgens, bin ich aufgewacht und er war weg, aber der Hund war noch da. Und dann stand ein Zettel da und dann stand da drauf, ja, ich habe es mir irgendwie anders überlegt. Ich habe total vergessen, meine Mutter zu fragen, ob ich einen Hund haben darf. Ich schenke ihn dir. Und so kam ich dann zu dem Hund, den ich eigentlich auch haben wollte. Ja, und so habe ich dann mit dieser Hündin einen besten Freund gekriegt, wo ich wieder Halt gefunden habe, wo ich nicht mehr so einsam war und in der Natur viel Zeit verbringen konnte und weg aus diesem Loch etwas kam. Doch die Drogensucht ist trotzdem immer wieder geblieben. Ich habe es halt einfach nur noch als Vorwand benutzt und gesagt, ich gehe mal eine Runde mit dem Hund. Dabei bin ich einfach nur eine Runde gegangen zum Kiffen und der Hund war einfach nur ein Vorwand. Und somit bin ich dann irgendwann nach kurzer Zeit wieder in so ein Loch gefallen, wo alles wieder beim Alten war, wo ich dann meine Wohnung verloren habe, zu meinen Eltern gezogen bin und dadurch, dass ich dann auch wieder ständig diesen Entzug durchmachen musste, wenn ich nichts hatte, bin ich wieder aggressiv geworden und bin dann halt von zu Hause auch raus und war eine Zeit lang dann einfach obdachlos. Zwar nicht lange, aber ich war halt immer mal hier und da und unterwegs nur mit meinem Hund und einem Rucksack, wo das ganze Futter von ihm drin war.
Wo hast du da geschlafen in der Zeit?
Unterschiedlich, mal bei dem Freund, bei dem oder unten mal in der Waschküche von jemandem oder draußen. Das war eine sehr tiefe Zeit, die man da erlebt hat, eine dunkle Zeit auch eher, wo man auch über sich nachdenken konnte, wo man in so ein Selbstmitleid auch verfallen ist.
Ja. Und wie bist du da je wieder rausgekommen? Also ohne Zuhause, ohne Job?
Ja, nach kurzer Zeit, das war nämlich ein Jahr, nachdem ich den Hund gekriegt hatte, ist das alles passiert, dass ich auf der Straße auch war. Und da meldete sich der Freund, von dem wir den Hund geholt haben, wieder per Facebook.
Dieser Musikproduzent?
Genau, der Musiker. Mhm. Und fragte mich, hey, na, wie geht's dir? Wie geht's dem Hund? Und ich sagte ihm natürlich ehrlich, wie es mir geht, weil ich ihn als Freund gesehen habe. Und sagte, dass ich momentan auf der Straße bin, dass ich Probleme mit den Eltern habe. Und jetzt erstmal schauen muss, wo es hingeht, dass ich planlos bin. Und er sagte zu mir, komm erstmal zu mir. Du kannst bei mir bleiben, ich helfe dir. Wir kriegen das schon hin, bring deinen Hund mit. Du kannst ruhig bei mir bleiben. Und das habe ich dann auch getan. Und bin dann die ersten 14 Tage, lief halt alles super. Ich habe mich dann drum gekümmert, dass ich schnell auch irgendwie an eine Wohnung komme. War beim Arbeitsamt, beim Jobcenter, habe versucht, irgendwie schnell wieder rauszukommen aus diesem Loch, weil man sich noch viel schlechter fühlt, wenn man abhängig von anderen Menschen ist. Man will den ja auch nicht immer irgendwie an der Backe sitzen. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Und nach 14 Tagen hat er dann zu mir gesagt, ich habe eine Idee. Und weil wir so eine Freundschaft aufgebaut haben und so ein enges Vertrauen, hat er mich dann auch eingeweiht in seine Geschäfte und mir gesagt, dass er eine Woche später halt eine neue Lieferung an Hunden kriegt. Und dass, wenn ich ihm helfe, dass wir uns zusammen was Großes aufbauen würden und ich halt seine die Schulden, die ich bei ihm hätte, dadurch, dass ich bei ihm wohne, bei ihm abbezahlen könnte.
Aber das war illegal. Das war ein illegaler Hundedealer.
Genau, das ist mir spät erst klar geworden, als ich gemerkt habe, dass die Hunde aus Polen kamen. Und in was für Kreisen man da eigentlich dann auch unterwegs ist.
Und da konntest du jetzt für ihn arbeiten. Also seine Idee war, er stellt dir, du wohnst bei ihm und um die Miete zu zahlen, arbeitest du für ihn.
Es war, um die Miete zu zahlen, um da zu leben, weil ich ja wirklich keine Mittel hatte. Und vor allem hat er mir immer wieder, ja, das alles schön geredet, indem er gesagt hat, wir müssen jetzt Geld sammeln, damit wir dich groß rausbringen, um deine Musik zu produzieren. Hier, das sind alles Kosten, deine Produktion, deine Musikvideos und so. Dann haben wir angefangen, Merchandise zu erstellen und so. Und diese ganzen Kosten hatte ich dann halt zu tragen. Ne? Ich hatte dann immer mehr Schulden bei ihm in seinen Augen auch. Und somit bin ich dann damit eingestiegen. Und er hat mir halt immer wieder erzählt, wie viel Geld man damit machen kann. Und ich habe halt nur dieses Geld gesehen. Ich wollte auch einfach nur reich werden. Ich wollte einfach endlich mal den Leuten zeigen, guck mal, aus mir ist doch was geworden. Guck mal, ich habe es.
Aber du wusstest zu dem Zeitpunkt, dass es illegal war, oder? Was ihr gemacht habt?
Zu Beginn an noch nicht. Ich habe gedacht, so falsch kann es gar nicht sein, weil wir ja die Hunde retten. So hat er es immer gesagt. Er hat gesagt, das ist nichts Schlimmes, weil wir retten die Hunde aus Polen und wir vermitteln sie hier an Familien. Das Gleiche, was der Tierschutzverein macht. So hat er mir das immer erzählt.
Und wie erfolgreich war das? Also ging der Traum wirklich in Erfüllung? Wurdest du reich?
Also ich wurde nicht reich. Das ganze Geld hat er sich eher eingesteckt. Aber ich muss sagen, das war ein Geschäft, wo du so schnell Geld gemacht hast, so schnell konntest du gar nicht gucken. Das war, wir haben alle drei Tage haben wir circa 20, 30 Hunde gekriegt, haben die eingekauft für 1.500 Euro, 10 Stück. Und dann kannst du ja rechnen, sind 3.000 Euro für 20 Stück. Die Mischlinge waren günstiger, die waren dann 50 Euro, die wurden in Polen einfach nur Abfall genannt, weil die wurden sowieso sonst einfach entsorgt. Und die haben wir dann auch mitgekauft und haben die dann innerhalb von drei Tagen sofort über eBay Kleinanzeigen verkauft. eBay Kleinanzeigen, Quokka, Markt.de. Wir haben uns halt so ein Portal da entwickelt. Wir haben halt eine Strategie gehabt, was man denen erzählen muss. Das hat er mir alles erzählt. Er hat mich komplett eingeweiht. Am Anfang war ich nur im Hintergrund, sollte nur helfen zu säubern und die Anzeigen online zu stellen, die Fotos zu machen. Aber irgendwann sollte ich die ganzen Gespräche auch führen und so.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, wie das war? Also kannst du so ein Gespräch wiedergeben? Also hat man die Leute wirklich betrogen ins Angesicht oder waren die Leute, wussten die, dass es illegal ist, was ihr macht?
Im Endeffekt hat man die Impfausweise versteckt und hat halt gesagt, die Hunde sind homöopathisch geimpft. Dass man sicher gehen kann, dass sie die Tiere nicht nochmal impfen, weil sie schon geimpft wurden. Aber die Leute sehen würden, dass es ein polnischer Impfstoff ist, dann wären sie schon skeptisch. Und wenn sie die nochmal impfen würden, wären vielleicht die Viren, die sie injiziert kriegen, viel zu hoch, dass der Hund daran sterben würde. Und es gab halt auch viele Momente, du musst dir vorstellen, jetzt in so einem Raum wie hier liefen dann 20 Hunde auf einen Schlag rum. Und es sind alles Welpen, wie bei Babys, die müssen auch mal das Geschäft machen, aber gehen halt nicht auf Toilette und dann war es überall. Ne? Und ich sollte das dann halt alles auch aufsammeln. Und ich erinnere mich noch an einen Moment, wo ich das, ich weiß nicht, in seinen Augen falsch aufgehoben habe, wo er mich dann am Boden zusammengetreten hat und hat gesagt, ich soll das wie einen Mann aufheben. Und die restlichen Wörter muss ich jetzt nicht erwähnen. Also mehrmals wurde ich dann auch zusammengeschlagen von ihm, wenn es nicht gepasst hat nach seinem Willen, so wie er das alles haben wollte. Ich musste die ganzen Fahrten auf einmal machen, ich musste die Hunde säubern, ich musste eigentlich alles machen und er hat sich einfach nur das Geld eingesteckt. Er hat sich als den Big Boss gesehen, hat er immer gesagt. Mhm. Er leitet dieses große Geschäft.
Also das Verhältnis zwischen euch beiden, also war kein gutes Verhältnis, war eine Katastrophe. Wie lange hast du das ausgehalten? Also wie lange habt ihr zusammengearbeitet?
Ich hatte keine andere Wahl, als da zu bleiben, weil wir parallel zu dem Hundehandel hab ich ihn halt irgendwie vorgeschlagen, dass ich jemanden kenne, dass man mit Drogenhandel noch parallel dazu sich nochmal einen Geschäftszweig aufbauen kann. Weil ich halt dieses Geld gesehen habe. Ich dachte mir, okay, wenn ich schon viel unterwegs bin, dann kann man das auch irgendwie an die Leute noch bringen. Und ich hatte bei anderen Leuten damals noch Schulden gehabt und sie hatten mir das angeboten, komm, ich gebe dir ein großes Paket und du verkaufst das, meine Schulden bezahlst du und den Rest kannst du komplett haben. Und das war für mich natürlich perfekt. Ich hatte keine Arbeit, ich konnte ihm die Schulden bezahlen, konnte gleichzeitig arbeiten und ihm dann auch noch was abbezahlen. Aber der Typ mit dem Hundehandel, der war so geschickt und hat das alles so schlau gemacht und hat sich dann Geschichten überlegt, wie er diese Freunde von mir wegziehen kann und mich in noch viel mehr Probleme ziehen kann. Denn er hatte getan, als wenn ich von der Polizei angehalten worden wäre. Und seine Frau sollte von der Polizei angehalten worden sein und in dem Auto, mit dem ich immer die Drogen verkauft habe, sollte Drogen gefunden worden sein. Und um da rauszukommen, sollte er 3.000 Euro Bußgeld zahlen. Und ich war so verblendet, dass ich ihm das geglaubt habe. Wenn ich heute drüber nachdenke, weiß ich, dass das ein totaler Schwachsinn ist, dass man, wenn man Drogen im Auto hat, kein Polizist sagt, gib mir 3.000 Euro und du kommst frei raus. Und dann hat er gesagt, ich soll mir jetzt den Kollegen anrufen, den das gehört, und ihm sagen, wenn er will, dass sein Name nicht fällt, dann soll er jetzt einfach von dem Geld absehen, aber dagegen sogar noch 3.000 Euro Schutzgeld zahlen, dass er ihn in Ruhe lässt, dass er ihn nicht verpfeift. Somit hatten wir dann die ganzen Drogen plus das Schutzgeld. Wir sind dann wirklich hingefahren, er hat sich einen Kredit genommen und hat das geholt. Aber diese Leute waren extrem sauer auf mich, weil die natürlich ihr Geld, ihre Drogen, alles wiederhaben wollten. Weil sie dachten, das kam alles von mir, dass ich sie alle abgezogen hätte. Und er hat mir immer gesagt, mach dir keine Sorgen, ich bin dein Rücken, ich passe auf dich auf. Keiner von denen wird je an dich rankommen, wenn die wissen, dass ich hinter dir stehe. Und das hat mir dann so ein bisschen die Angst genommen. Und das war aber auch ein Punkt, warum ich nicht rausgehen konnte, weil er mir immer gedroht hat. Er hat gesagt, du weißt ganz genau, wenn du jetzt gehst und deine Schulden bei mir nicht bezahlst, dann werde ich diese ganzen Leute anrufen und sagen, du bist frei. Die können jetzt machen mit dir, was sie wollen.
Wie bist du da je weggekommen? Ich meine, es war ja ziemlich ausweglos, klingt das.
Ich war viel unterwegs gewesen auch und habe viele Autofahrten gehabt und bin ständig nach Polen, ständig nach Berlin und habe kaum nur noch geschlafen. Zu der Zeit, muss ich sagen, habe ich sogar gar nicht konsumiert, weil er nicht wollte, dass ich konsumiere und gleichzeitig das Geschäft mache. Und irgendwann wurde mir trotzdem das alles zu viel, weil es waren Momente, das kannst du dir nicht vorstellen, wo ich von seinen Töchtern sogar irgendwie Sklave und Bimbo genannt wurde und so. Und er mich genutzt hat, um irgendwie lustige Momente bei seinen Freunden zu schaffen und mich einfach nur noch als Opfer genutzt hat. So hat er mich auch wörtlich genannt, am Ende nur noch. Und so habe ich mich auch gefühlt. Er hat mir immer wieder gedroht, mich umzubringen, wenn ich nicht das mache, was er will. Und immer gedroht, auch meine Familie umzubringen. Um mich herum hatte ich so gut wie niemanden mehr, weil jeder, mit dem ich Kontakt hatte, den hat er sofort aus meinem Leben rausgeräumt, damit ich nur noch ihm gehöre. Er hat mich komplett manipuliert. Und irgendwann wurde mir das alles so viel, dass ich dann beschlossen habe, zur Polizei zu gehen und mich selber anzuzeigen. Ich habe dann eine Tasche mitgenommen und da waren noch ein paar Päckchen von Drogen drin. Und ich wusste, wenn ich die Anzeige stelle, dann wird auf jeden Fall ein Stein schneller ins Rollen kommen, als wenn ich da jetzt irgendwas sage von Hundehandel.
Du bist zur Polizeiwache gegangen und hast den Drogen auf den Tisch gelegt und hast gesagt, genau, ich möchte mich selbst anzeigen.
Genau. Als ich gehen wollte, hat er gesagt, du kannst gehen, aber dein Hund bleibt hier. Und dein Hund kriegst du erst wieder, wenn du das Geld bezahlt hast, deine Schulden.
Ja.
Und wenn du das bis dahin nicht machst, werde ich deinen Hund umbringen und anschließend dich. Und ich hatte so einen Druck auf mich, dass ich dann direkt die Tasche genommen habe, sofort zum Polizeipräsidium, habe es hingelegt und habe gesagt, mach eine Anzeige fertig.
Was hat die Polizei gesagt? Das passiert ihnen ja auch nicht jeden Tag.
Ja, die haben mich erst erstaunt angeguckt und haben gefragt, ob ich irgendwelche Witze mache oder ob das irgendein Scherz sein soll. Dann habe ich gesagt, nein, hier, habe das ausgepackt, habe es auf die Theke gelegt und habe gesagt, mach die Drogen fertig. Und dann haben die gesagt, komm mal mit hier rein, dass ich gar nicht erst wieder abhauen kann oder sonst was. Und dann Personalausweis abgegeben, habe denen dann genau erzählt, was eigentlich los ist und habe denen auch erzählt vom Hundehandel. Und dann wurde sofort die Kripo eingeschaltet, die mit mir sofort in so ein Verhörzimmer reingegangen ist. Die kam extra von einer anderen Polizeiwache noch, weil die gemerkt haben, dass das was etwas Größeres ist. Und dort haben wir uns dann erstmal über ihn unterhalten.
Mhm.
Und dort habe ich dann auch erstmal erfahren, dass sie uns eigentlich schon auf der Spur waren. Dass sie wussten, dass da etwas mit illegalem Hundehandel am Laufen ist. Weil ich ja parallel noch Musikvideos im Netz hatte. Und durch diese Musikvideos haben mich Leute erkannt, denen ich zum Beispiel Hunde verkauft habe. Weil denen die Hunde dann verstorben sind. Die haben Tausende von Euros an Tierarztkosten gehabt, um das Tier zu retten. Aber die Chancen für das Tier waren fast gleich null. Mhm. Es gibt so eine Krankheit, die heißt Parvovirose. Und da ist die Inkubationszeit 7 Tage. Und dann dauert es nur noch 24 Stunden bis zum Tod.
Mhm.
Und das ist dann halt bei mehreren Leuten passiert. Manchmal, wenn er gemerkt hat, dass die Tiere schon krank waren, hat er sie einfach direkt vor meinen Augen brutal ermordet. Das war für mich dann auch nicht leicht.
Mhm. Und dann die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurde er verhaftet? Also ist es aufgeflogen?
Es ist nicht direkt aufgeflogen, weil sie erstmal noch die ganzen Beweise brauchten und so. Und alles erstmal zusammengetragen werden musste. Aber er hat sich irgendwie schon abgesichert und hat einige Hunde erstmal zur Seite gepackt. Aber irgendwann, ich glaube, das war ein paar Tage später, haben wir dann meinen Hund auch da rausgeholt. Haben sie dann die ganze Wohnung gestürmt, haben mehrere Hunde trotzdem noch rausgeholt und haben ihn dann auch sofort festgenommen. Aber er wurde zu dem Zeitpunkt dann einfach nur der Kronzeuge. Er hat dann einfach alle, die über uns waren, verraten. Alle, die ihm die Hunde geliefert haben. Alle Leute, die im Umkreis Hunde verkauft haben. Und ich habe zuerst gedacht, dass er das nur macht, um sich selber zu retten. Aber später habe ich gemerkt, dass er das auch gemacht hat, um seine ganze Konkurrenz auszuschalten.
Mhm. Und damit war er sozusagen, er war jetzt aus dem Geschäft, ihn haben sie wahrscheinlich verhaftet.
Mhm.
Die Ermittlungen gingen weiter, aber du standst ja jetzt ohne, du hattest deine Einnahmequelle verloren. Du hast keine Drogen handeln können, keine Hunde mehr handeln können.
Mhm.
Wie lief dein Leben weiter? Wurdest du inhaftiert?
Ich kam erstmal vor Gericht wegen dem Fall mit den Drogen und habe da dann, ich meine, das waren sogar Sozialstunden nur gekriegt. Da konnte ich echt schon vom Glück reden. Und ich musste zu so einem Kurs gehen für 2-3 Wochen. Und weil ich wusste, dass ich meine Schulden weder bei ihm noch bei den anderen jetzt noch mit irgendwelchen kriminellen Geschäften machen kann, musste ich dann andere Wege einschlagen und irgendwie wieder ins normale Leben finden. Aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit diese Angst im Rücken oder im Nacken, wo ich vom Polizisten gehört habe, dass es für mich auch nicht gerade einfach werden kann, weil ich 7 bis 9 Jahre Gefängnisstrafe kriegen könnte durch diesen Handel, den ich da mitgemacht habe. Hm. Weil ich halt mit involviert war und er sagte, ich hätte früh genug aussteigen können, weil sie noch nicht wussten, dass ich so stark dazu genötigt wurde auch.
Mhm.
Also ich hatte ständig die Gerichtsverhandlung einfach nur noch vor Augen. Ich wusste, okay, bald ist es vorbei. Ich muss wahrscheinlich sowieso reingehen.
Für viele Jahre, ja.
Für viele Jahre.
Mhm.
Und da habe ich das erste Mal zu Gott gesprochen. Aber einfach nur, weil ich nicht ins Gefängnis wollte. Ich habe gesagt, oh Gott, bitte, lass mich nicht ins Gefängnis gehen. Ne?
Echt, das war dein erstes Gebet?
Ja, das war einfach nur so dahingesprochen. Ich habe mich so zurückerinnert und da habe ich gesagt, oh Gott, bitte, bewahr mich vor dem Gefängnis. Ich will da nicht rein.
Mhm. Okay, kamst du ins Gefängnis?
Nee, ich habe eine Geldstrafe gekriegt von mehreren tausenden Euros. Und da habe ich auch gemerkt, dass Gott seine Finger im Spiel gehabt haben muss, weil er noch, wenn ich heute blicke, wo ich heute bin, dass er noch große Pläne hatte und immer noch hat.
Wie war der Weg? Also du hast nur eine Geldstrafe bekommen, warst aber auf freiem Fuß.
Mhm.
Das heißt, du musstest dein Leben ja völlig neu organisieren.
Mhm.
Wie ging es dann weiter? Also bis zu jener Nacht auf dem Feld? Also was passierte noch?
Ja, zuerst bin ich ja bei meinen Eltern wieder gewesen, weil sie gemerkt haben, ich brauche Hilfe, es geht nicht anders. Und von da aus habe ich dann schnell wieder eine eigene Wohnung geholt, habe einen Job gehabt, aber weil ich wusste, dass diese ganzen Menschen immer noch hinter mir her sind, weil sie ja sowieso nicht locker geben. Es waren halt auch ja, Motorradgangs, die hinter mir her waren, aus Hagen, aus Unna, aus Umgebung, weil die Leute viel mit solchen Leuten verkehrt haben. Und es waren ständig Leute, die mir hinterhergefahren sind. Und ich wusste, ich brauche irgendeinen Weg, Geld zu verdienen, ohne den Menschen am Tag zu begegnen. Und dann war das Stichwort am Tag. Und dann habe ich beschlossen, einfach in der Nacht zu leben und habe Nachtschichtarbeit gemacht im Wachdienst und konnte so erstmal ein bisschen Geld verdienen auch. Und irgendwann bin ich halt trotzdem wieder in diese Drogensucht reingerutscht und noch mehr Drogen sogar. Wir waren dann auf Partys und dann kam halt Ecstasy noch viel dazu und es waren halt extreme Partys auch, die tagelang gingen, ohne Schlaf und so. Und dort lernte ich dann ja eine Frau kennen, so von jetzt auf gleich haben wir uns so super verstanden und ich dachte mir, okay, vielleicht ist das jetzt mal einmal Glück im Leben, obwohl ich gar nicht zu dieser Party gehen wollte. Da hat sich das ganze Leben auch nochmal sehr stark verändert. Ich habe die Stadt verlassen, aber es ging dafür dann noch viel tiefer in diese Drogenwelt, weil es dann jedes Wochenende chemische Drogen waren und man hat immer mehr ausprobiert und andere, die alten Drogen haben dir gar nicht mehr den Kick gegeben. Es fing halt an mit Ecstasy, wo du halt komplett dein Dopamingehalt, der wird auf einen Schlag rausgehauen und danach fühlst du dich so leer und depressiv. Und so habe ich mich auch gefühlt. Aber man versucht halt trotzdem, diesen Trip, den man das erste Mal erlebt hat, immer wieder zu erleben. Man versucht, ihn irgendwie wieder zu kriegen mit Mischkonsum oder sonst was. Aber es hat nie funktioniert. Man ist noch viel tiefer in ein Loch gefallen. Und so begann man dann auch wieder, die Arbeit zu verlieren und dann vom Amt zu leben und mit irgendwelchen kriminellen Geschäften wieder Geld zu machen. Wieder Drogenverkauf, wieder in falsche Kreise reingerutscht, diesmal noch schlimmer dann.
Okay. Wann hast du gemerkt, also in dieser Abwärtsspirale, wann hast du gemerkt, das kann nicht weitergehen?
Ja, irgendwann funktionierte es auch nicht in der Beziehung mehr, weil sie auch total leer wurde, depressiv und wir beide eigentlich nervlich am Ende waren. Sie hat auch immer mitkonsumiert.
Ihr wart auch zusammen auf diesen Feiern.
Genau, wir waren feiern zusammen, zu Hause haben, wir haben zusammen gewohnt auch. Und wir waren viel unterwegs gewesen auch, leider auch unter Drogeneinfluss auch, wo ich beinahe auch einen Unfall hatte, wo wir beinahe auch ums Leben gekommen wären. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, den Führerschein abzugeben, weil das kein Zustand wäre. Ich wusste, entweder ich konsumiere und fahre mich tot oder ich gebe ihn ab und habe wenigstens noch eine Chance weiterzuleben. So. Und nicht andere vor allem in Gefahr zu bringen. Meine Angst war immer, dass ich, wenn ich unter Drogeneinfluss fahre, ein Kind über die Straße läuft, ich es überfahre und nie mehr glücklich werden kann, weil ich das nie verarbeiten könnte.
Aber das hast du noch gemerkt. Also
ja, diese Sorge war trotzdem noch da. Ich wusste, ich will da raus, aber ich wusste nicht wie. Ich wollte diese Leere füllen, aber keine Droge hat's getan. Kein Marihuana, kein Ecstasy, kein Kokain. Und es ging immer mehr, bis es in Schmerztabletten ging und Tilidin und allen möglichen Psychokram. Und ja, irgendwann funktionierte es, wie gesagt, halt auch nicht mehr in der Beziehung. Und so sind wir dann auch auseinandergegangen. Aber auch diese Leute von ihrer Familie, durch die ich dann in schlechte Kreise auch wieder reingerutscht bin, hatten noch Rechnungen mit mir offen. In ihren Augen. Und wir sind halt nicht friedlich auseinandergegangen. Und so begann ich dann wieder nur nachts zu leben, weil sie tagsüber ständig vorbeigefahren sind, ständig versucht haben, mich abzufangen und mir versucht haben, die Tür aufzutreten. Die Polizei kam so oft einfach nur, um die Leute vom Haus fernzuhalten. Aber
warum waren die so aggressiv? Also was hatten die in der Hand gegen dich?
Es war eine komische Geschichte, muss ich heute sagen. Bevor ich aussteigen wollte da auch, als es mit ihr schon nicht mehr lief, war ich trotzdem noch mit ihrer Familie unterwegs, mit den Cousins und so. Und da haben wir halt viele Geschäfte auch gemacht. Und ich hatte ihnen dann mal Geld geliehen, aber er hat mir das nie zurückgegeben. Er hat immer mit mir gespielt. Er hat mich behandelt wie so ein Hund, den er einfach nur mit sich schleppt. Und ich wurde einfach fast genauso behandelt wie auch damals schon. Und mein Selbstwertgefühl ging wieder in den Keller. Ich habe es einfach nur noch über mich ergehen lassen. Ich habe gedacht, komm, was soll mir jetzt noch passieren? Ich lasse das einfach tun. Hauptsache, ich kriege meine Drogen später wieder, kann wieder kiffen, bin zu Hause alleine und kann wieder die Welt ausschalten. Und als ich mich dann von ihnen distanzieren wollte, weil ich gemerkt habe, er spielt einfach nur mit mir, die Freundschaft ist ihm gar nicht wichtig, ist dann eines Tages seine komplette Wohnung abgebrannt. Komplett. Und sein erster Gedanke war, Marcel war's. Und ich konnte nie ihn erklären, dass ich es nicht war. Aber er hat diesen Hass gehabt und hat diese Wut und hat seinen Leuten gesagt, weil in seinem Haus waren mehrere Drogen und nicht gerade wenig und die sind mitverbrannt. Und er hat gesagt, dass ich daran schuld bin, dass er jetzt seine Schulden bei den Höheren nicht bezahlen kann. Und somit waren die Leute dann auch wieder hinter mich her. Und es war wieder so ein Katze-und-Maus-Spiel, wo ich immer wegrennen musste, mich verstecken. Die Runden mit dem Hund wurden nur noch kurz. Ich bin rausgegangen, schnell wieder rein. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das Einfachste ist, einfach nachts zu leben wieder. Und so habe ich dann einfach nur noch in der Dunkelheit gelebt, ne? Hab mich tagsüber habe ich geschlafen oder die Rollos waren immer unten komplett monatelang. Das war ja knapp ein Jahr war das. Und dadurch, dass ich auch nicht mehr rausgehen konnte, weil ich nicht mehr mobil war, ich wollte nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sein, weil da könnten sie mich ja auch wieder antreffen, habe ich dann beschlossen, einfach nur zu Hause zu bleiben. Und irgendwann entwickelte ich dann so ein Interesse an Streaming. Ich bin auf einmal auf Streaming aufmerksam geworden, wo du zu Hause deine Webcam aufstellst und du kannst dann dich mit anderen Leuten übers Internet unterhalten. Und so habe ich dann gemerkt, okay, ich kann mich wieder mit Leuten unterhalten. Ich muss nicht mehr alleine sein. Ich brauche mich nicht mehr so wirklich ganz verstecken. Und da habe ich angefangen, halt Live-Musik zu machen und weiter Entertainment zu machen für die Leute. Das war dann halt meine große Bühne. In kurzer Zeit bin ich da in dieser Plattform unter den Top 3 gestiegen. Eine Zeit lang war ich auf Platz 1 auch. Und ich hatte so viele Leute, die auf einmal Fans geworden sind und mich unterstützt haben, auch finanziell. Und so konnte ich dann auch da leben die ganze Zeit. Und ich auf einmal war ich wieder etwas. Zumindest dachte ich es. Und für diesen Moment konnte ich wenigstens alles vergessen, was hinter mir war. Auch wenn ich den Leuten immer wieder erzählt habe, was ich erlebt habe, wo ich rauskam. Und dann habe ich gemerkt, dass ich endlich mal wieder jemand war. Endlich mal wieder eine Bühne bekommen habe. Leute, die mich toll fanden. Leute, für die ich etwas war auch vor allem. Und ja, ich habe dann Rekorde aufgestellt und habe die längsten Streaming-Zeiten gemacht, aber natürlich immer unter Drogeneinfluss auch. Es gab dann einen Rekord, den ich dann da aufgestellt habe oder geknackt habe von 87,5 Stunden. Den habe ich dann übertrumpft auf 98,5 Stunden reine Streaming-Zeit, wo ich wach vorm Rechner war und nur die Leute entertained habe, von Freitag bis Dienstag.
Du bist fast 100 Stunden wach
gewesen. 100 Stunden war ich wach, mehr als 100 Stunden. Ich war schon wach und habe dann den Stream gestartet. Ja, danach habe ich halt etwas geschlafen, bin aufgewacht und habe halt trotzdem noch mit der Musik zu tun gehabt, hatte durch diese Streaming-Zeit, auch das muss ich noch erwähnen, auch eine Möglichkeit bekommen von jemandem, unter Vertrag genommen zu werden, von einer Tochtergesellschaft von Sony Music, also schon etwas Höheres gewesen. Und mein letzter Song, den ich geschrieben hatte, den hatte ich mir vor kurzem sogar noch angeschaut, da hatte ich unbewusst eine Absage an den Teufel geschrieben. Und ab diesem Text, den ich geschrieben hatte, das war kurz nach diesem Stream auch, wo ich so leer war und mein Gehalt von Dopamin wahrscheinlich auch komplett auf Null war, hatte ich so starke suizidale Gedanken und ich wusste, jetzt werde ich es auf jeden Fall tun. Jetzt ist es soweit, ich habe nichts mehr zu verlieren, guck mal, wo ich bin, keiner mehr, den ich interessiere, ich mache das jetzt einfach. Habe mich hingesetzt, habe die Briefe angefangen zu schreiben, habe Videos aufgenommen für die Leute und habe versucht, einfach nur jemanden zu finden für meinen Hund auch.
Haben die Briefe? Was
waren's? Mehrere Briefe, einfach.
Was für Briefe?
So Abschiedsbriefe, um mich bei bestimmten Leuten zu verabschieden, dass sie verstehen, warum ich das überhaupt dann getan hätte. Und am selben Abend bin ich dann raus, habe den Hund genommen, wollte die letzte Runde Gassi gehen. Ich hatte schon alles vorbereitet, habe mir eine Menge an Drogen besorgt, wo ich wusste, okay, bei den Drogen mit Überdosis, da bist du auf jeden Fall tot. Und als ich dann draußen am Feld war, habe ich dann in den Himmel geblickt und habe dann zu Gott gesprochen und sagte, ja, toller Gott bist du, tolles Leben habe ich bekommen von dir. Danke für nichts und habe ihn verurteilt für all die Dinge, die ich erlebt habe, für die ganze Finsternis, durch die ich gehen musste und habe gesagt, du bist an allem schuld. Aber wenn es dich gibt, dann bitte gib mir ein einziges Zeichen und dann ändere ich das. Und dieses Zeichen hatte ich dann auch bekommen mit der Sternschnuppe. Es kamen dann zwei Lichter, wo ich, wie ich gesagt hatte, nicht sicher war, ob das die Restwirkung der Drogen waren oder von Gott. Und ich hatte mich da dann für Gott entschieden, dass es von Gott kam. Und von da an hat sich mein Leben komplett verändert. Ich hatte mit meiner Mutter telefoniert, mit der ich jahrelang keinen Kontakt hatte. Und sie hat sich sofort bereit erklärt, was ungewöhnlich für mich schon war, mich abzuholen, dass ich bei ihr erstmal unterkommen kann, um raus aus diesem Loch zu kommen.
Lass mich nochmal ansetzen. Du hast also in jener Nacht, als du auf dem Feld warst, du wusstest, Gott ist da und Gott möchte in dein Leben eingreifen. Und die Drogen lagen zu Hause aber bereit, mit denen du dich umbringen wolltest.
Ich habe alles entsorgt.
Du bist nach Hause gegangen, hast alles
weggeschmissen. Ich habe alles gelöscht, alles entsorgt, alles eliminiert, dass ich damit nichts mehr zu tun haben muss, weil ich für mich entschieden habe, dass das ein Zeichen von Gott war und Gott möchte, dass ich jetzt eine Veränderung tue und dass Gott mir dabei hilft, weil ich in diesem Moment auch so einen Frieden gespürt habe und einfach dieses Loch gefüllt war. Dieses Gefühl, was ich immer gesucht habe, was keine Droge geschafft hat, keine Frau, keine Musik, gar nichts. Und dann wusste ich, okay, den Weg gehe ich jetzt. Und bin nach Hagen dann, wo ich aufgewachsen bin, und habe da dann zuerst, 2 Tage später war das, meinen besten Freund gesucht, versucht anzurufen und bin dann zu ihm hingefahren und habe ihn dann auch angetroffen zu Hause. Und die ersten Worte, die er zu mir sagte, als er runterkam, waren: Ich glaube es nicht, Gott hat mein Gebet erhört. Denn an diesem Tag, als ich da an dem Feld stand und zu Gott gebetet habe, weil wir auch lange keinen Kontakt hatten, er und ich, hat er gebetet zu Gott: Bitte führ Marcel irgendwie zu mir. Und wenn es ihm schlecht geht, bitte hilf ihm, beschütze ihn.
Das war noch ein Freund aus der Schulzeit?
Das war ein Freund, mit dem ich von klein auf aufgewachsen bin, schon von der Kindergartenzeit sogar. Wir waren ständig miteinander. Wir haben zusammen musiziert schon, als wir kleine Kinder waren. Er war Schlagzeuger, ich habe halt Keyboard und Akkordeon gemacht.
Ja. Und dieser Freund hat in der gleichen Nacht gebetet zu Gott, genau, dass er mit dir wieder Kontakt haben möchte?
Dass Gott mich zu ihm führen soll.
Als du auf dem Feld warst?
Genau, das war zur gleichen Nacht. Und er hat es nicht glauben können, als er mich gesehen hat. Das war für ihn wie ein Wunder, was geschehen ist. Und das hat er mir auch so offen erzählt. Und er hat gesagt: Du glaubst es nicht, ich habe vor kurzem Gott kennengelernt. Ich studiere in der Bibel und so. Und ich habe gebetet, dass Gott dich zu mir führen soll. Und du bist hier. Ja, und dann haben wir angefangen, gemeinsam die Bibel zu studieren. Ich habe mir selber eine Bibel gekauft. Wir haben zwar beide noch konsumiert, Gras zwar nur noch, aber trotzdem konsumiert. Das ist zwar leicht gesagt. Und ja, ich habe dann immer mehr Einblick bekommen in die Bibel. Ich habe immer mehr gelernt. Wir haben uns Vorträge angeschaut von Nicola Taubert, von Timo Hoffmann. Und ich kannte die beiden gar nicht. Wir haben uns die Macht der Medien angeguckt von Thomas Kasunit. Und das hat mir alles so die Augen geöffnet. Und er hat auch immer wieder gesagt: Ey, das ist alles wahr. Du musst das glauben. Gott ist wirklich da. Und der Teufel versucht uns die ganze Zeit nur auf den falschen Weg zu bringen. Und das habe ich dann auch alles erkannt mit der Zeit. Mhm. Und der Freund sagte: Du musst da dranbleiben. Das ist alles Realität. Und ich habe irgendwie das Gefühl verspürt, dass ich anderen Menschen davon mitteilen muss. Überall, jeder, der mir entgegenkam, den habe ich davon erzählt. Und ich lernte dann auch einen anderen Musiker kennen, einen von den erfolgreichsten aus unserer Stadt auch. Und mit ihm zusammen wollte ich dann ein Album produzieren. Ich merkte schon, wie der Teufel mich wieder zurückziehen wollte. Es war einer, der Gangster-Rap gemacht hat. Und wir begannen dann zusammen zu produzieren. Ich begann sein Album mit ihm zu fertigen und die ganzen Musikvideos zu drehen, die ganzen Aufnahmen. Und erzählte ihn aber trotzdem immer wieder zwischendurch von Gott und habe ihm die Beiträge gezeigt, die ich selber gesehen habe. Und er merkte, dass da was dran ist. Er wollte auch eine Veränderung. Als er dann unterwegs war, hat er dann einen Buchevangelisten getroffen in der Stadt und hat von ihnen eine Bibel bekommen, hat sich dabei aber nichts gedacht, hat die bei sich hingestellt. Und wir haben uns dann immer weiterhin trotzdem noch getroffen und immer wieder von Gott gesprochen, weiter Musik produziert. Und 14 Tage später hat er diesen Buchevangelisten wieder getroffen. Simon, einige kennen ihn wahrscheinlich dann auch.
Simon Jansen.
Simon Jansen, genau. Mhm. Und da bekam er dann noch ein Buch, Vom Schatten zum Licht. Und er sagte: Ich habe da einen Freund, der sucht so sehr nach Gemeinschaft mit Gott. Er strebt so sehr danach. Kann ich ihm deine Nummer geben? Und er sagte: Klar, gib ihm die Nummer. Und so bekam ich dann die Nummer von Simon und bin dann auf ihn aufmerksam geworden. Wir haben uns dann am selben Tag noch getroffen. Ich habe ihn angeschrieben, wir haben uns getroffen, sind spazieren gegangen, ich habe ihm meine Geschichte erzählt. Und am Ende des Gespräches gab er mir ein Buch, Vom Schatten zum Licht. Und ich habe ihn angeschaut und fragte: Wer bist du? Warum gibst du mir jetzt dieses Buch? Und habe ihm erzählt, dass ich ein Album produziert habe, was hieß Vom Schatten zum Licht.
Im Krankenhaus damals.
Genau. Mhm. Und da haben wir beide gemerkt, dass das kein Zufall ist, dass wir uns beide jetzt begegnen. Und so ist dann auch eine sehr starke Freundschaft entstanden zwischen uns. Und wir waren viel unterwegs. Er hat mir sozusagen einen Crashkurs gegeben, hat mich mehr in den Glauben auch gebracht und hat mir gezeigt, hat mich mit unter Geschwister gebracht, in Gemeinden. Ich habe meinen ersten Sabbat gehalten und habe dann auch meine Ernährung umgestellt, als ich zurückkam. Und er hat mir dann gezeigt, wie ich mit Gottes Hilfe auch von den Drogen wegkommen kann, von den Zigaretten und alles. Und das haben wir dann auch in kurzer Zeit in Angriff genommen.
Mhm. Du warst ja, als mit dem Simon Jansen unterwegs warst, sagst du, ihr wart viel unterwegs, ihr habt Dinge zusammen gemacht. Du konntest dich also wieder draußen frei bewegen. Also vorher warst du ja abgeschottet, hast die Rollos runtergemacht, damit dich keiner sieht. Ist dir nichts passiert, als du draußen warst?
Ich habe versucht, das immer zu meiden, dass wir in den Städten rumlaufen, wo ich gesucht werde. Er hat immer gefragt, sollen wir dahin? Nee, lass mal lieber dahin. Ich wollte nicht, dass er irgendwie merkt, dass ich eine Angst habe, dahin zu gehen. Aber irgendwann habe ich ihm das dann gesagt, du, ich habe Angst, dahin zu gehen, dass diese Leute mich begegnen. Hat er gesagt, du brauchst keine Angst haben. Jesus ist mit uns. Wir werden beten und Jesus wird uns beschützen. Ich wusste nicht, wie das so funktionieren soll, aber ich habe mich darauf verlassen und habe darauf vertraut. Wir haben gebetet. Wir standen in diesen Städten von da, wo ich das alles erlebt habe und haben Bücher verteilt. Ich habe das alles gefilmt. Wir haben zusammen einen YouTube-Kanal gegründet, wo wir die ganzen Büchermissionen auch gefilmt haben. Und ich weiß noch, als er ging, fragte er mich, willst du mitkommen und den Bücherwagen hier lassen? Ich hole eben schnell das Auto. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, geh ruhig, ich bleib hier. Jesus ist mit mir, mir wird nichts passieren. Ja, und da begann das dann, dass ich keine Angst mehr hatte, so wirklich draußen rumzulaufen, dass diese Angst vor Menschen auch wegging, dass ich wieder frei sein konnte, dass Gott mich einfach frei gemacht hat in diesem Moment auch.
Mhm. Hattest keine Angst mehr vor Menschen, weil du wusstest, Engel sind an deiner Seite.
Genau, dass die mich beschützen.
Mhm. Und dann hast du gesagt, dass du bist von... Also sogar vom Drogenkonsum, Alkohol, also du bist davon losgekommen. Mhm. Magst du ganz kurz beschreiben, was passiert ist?
Ich hatte schon aufgehört, ein paar Tage, aber es drohte wieder ein Rückfall zu kommen. Und als ich auf dem Weg zum Dealer war, habe ich dem Dealer und Simon geschrieben. Und ich hatte Gott gefragt, wenn es dein Wille ist, wenn du sagst, es ist in Ordnung, dann gib mir ein Zeichen, dass ich nochmal konsumieren kann zum Abschließen, dann mache ich das. Und dann kam die Nachricht vom Dealer und er sagte, ich habe Zeit, wie viel brauchst du? Und ich sagte, ach danke, das ging ja schnell. Danke, dass das Zeichen für mich gesprochen hat. Aber im nächsten Moment hat Simon schon direkt geschrieben, was ist los, kann ich dir helfen? Und ich sagte, ja, melde dich mal bitte, ich habe starke Anfechtungen. Aber es ging nicht sofort. Also habe ich mich weiter zum Dealer gemacht auf dem Weg. Und als ich kurz davor war, rief dann der Simon an und fragte mich, was denn los sei. Und ich schilderte ihm die Situation und sagte, ich bin jetzt kurz davor, rückfällig zu werden. Aber ehrlich gesagt, ist mir auch egal, was du jetzt sagst. Gott hat mir gesagt, du kannst das tun. Also tue ich das. Und er sagte, nein, das kommt niemals von Gott. Gott würde niemals wollen, dass wir uns irgendwelche Drogen konsumieren und uns mit solchen Dingen beschäftigen überhaupt. Das ist alles vom Teufel, der dich versucht, wieder von deinem Weg abzubringen. Und ich sagte, egal was du sagst, ich werde sowieso konsumieren. Und dann sagte er, such dir mal ein ruhiges Plätzchen und lass uns gemeinsam beten. Knie dich hin und wir beten. Für mich war das neu. Ich habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht in der Öffentlichkeit mich hinknien und beten. Die Leute lachen mich doch aus. Und irgendwie habe ich mich doch dafür entschieden, mich hinzuknien und erstmal einen ruhigen Platz zu suchen, mich hinzuknien. Und als ich hochblickte, sah ich dann das Kreuz von der Kirche, wo ich angefangen habe auch, früher als Messdiener. Und als wir gebetet haben, habe ich gespürt, wie ein Knoten in mir sich gelöst hatte und auf einmal ein Frieden wieder aufkam, so wie an dem Tag, als ich da am Feld stand, dass irgendwas wieder losgelassen hat. Und ich begann auf einmal in Tränen auszubrechen. Ich habe so lange nicht geweint, Monate, Jahre lang, ich war eiskalt. Und nach dem Gebet, wir sagten beide Amen und die ersten Worte von mir waren, Simon, ich gehe nach Hause, ich brauche das alles nicht mehr, ich bin frei. Und ab dem Tag habe ich wirklich alles sein gelassen und bin dann nach Hause als neuer Mensch, würde ich sagen, ne? Dass Jesus mich wirklich frei gemacht hat.
Dieser Tag, wo du auf den Knien gebetet hast.
Genau.
Mhm. Hast du keinen Alkohol mehr, keine Drogen mehr?
Ich hatte auch kein Verlangen mehr gehabt. Es war sofort, von jetzt auf gleich, alles frei gewesen.
Mhm. Das ist beeindruckend, wie Gott in deinem Leben da gewirkt hat. Dein Leben ja völlig, völlig neu gemacht. Und dieses neue Leben, das hast du dann beschlossen, mit anderen Menschen auch zu teilen.
Genau, ich hatte ja auch eine starke Hautkrankheit auch. Die habe ich jetzt noch ein bisschen an den Händen. Und wir haben halt gemeinsam auch dafür gebetet, dass Gott mir irgendwelche Türen öffnet, um Heilung zu bekommen.
Mhm.
Und irgendwann bekam mir einen Anruf von einem Gesundheitszentrum in Mittelsinn, von Bibleway. Mhm. Und die haben gesagt, es wäre ein Platz frei, es ist ungewöhnlich, es ist jemand abgesprungen, aber ich könnte kommen. Und Simon hat mir das direkt mitgeteilt, dass alles geregelt worden wäre. Also das Zugticket, der Aufenthalt, Gott hat für alles gesorgt, sofort. Weil ich nicht wusste, wie ich das alles finanzieren soll auch und wie ich da hinkommen soll. Und dort habe ich dann in kurzer Zeit auch also sofort meine Behandlungen gekriegt. Es war nicht einfach, es war auch echt sehr anstrengend. Aber durch die Umstellung der Ernährung und durch die Behandlungen und vor allem auch durch das Vertrauen auf Gott haben wir in kurzer Zeit Veränderungen auch gesehen. Aber Gott hatte auch einen anderen Plan, warum ich da hingekommen bin. Denn ich konnte dort meine Fähigkeiten auch den Menschen zeigen, dass ich gerne mit Technik arbeite, gerne filme und auch Videos zusammenschneide. Und so kamen wir dann ins Gespräch, ob ich nicht da in diesem Missionswerk anfangen möchte zu arbeiten, dass ich dafür beten soll. Und wenn Gott sagt, geh den Weg, dass für mich ein Platz frei ist, dass ich da hingehen kann. Und so ist das dann auch gekommen, dass ich dann da über ein Jahr in diesem Missionswerk gearbeitet habe und zu Gottes Ehre da vor allem auch dienen durfte. Ne?
Das ist faszinierend. Ne? Gott hat dir ein neues Leben geschenkt. Er hat dir Heilung gegeben, also dass du aus der Gefangenschaft der Drogen rauskommst.
Eine neue Familie,
den Körper geheilt und dir eine Arbeit verschafft. Mhm. Das ist beeindruckend.
Ein großes Geschenk. Unbeschreiblich, ja.
Was machst du mit diesem neuen Leben?
Also ich habe ja damals Gott das Versprechen gegeben, dass wenn du mir hilfst, dieses Leben zu verändern, dann verspreche ich dir, dass ich Vollzeit für dich arbeiten möchte. Und das ist auch das, was ich momentan anstrebe. Wie wir am Anfang schon gesagt hatten, habe ich jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal noch geöffnet, Facing God. Und da möchte ich andere Menschen auch ermutigen oder wenn sie in so einer Situation sind, wie ich es war, raushelfen, dass sie einfach sehen, okay, es gibt einen Weg und der Weg ist Jesus, dass man rauskommen kann.
Vielleicht lass ich dich noch abschließend fragen, wenn du unseren Zuschauern irgendwas mit auf den Weg geben möchtest, was würdest du ihnen sagen?
Ja, wir alle werden ja eigentlich mit so einem Loch im Herzen geboren und versuchen das, wie auch ich, mit allen möglichen Dingen zu füllen. Alkohol, Drogen, Geld, Besitz. Und im Endeffekt kann nichts diese Leere wirklich füllen. Und ich habe erkannt, dass Gott einen immer spätestens pünktlich hilft. Für mich habe ich aber auch erkannt, dass Erlösung nicht unbedingt eine Sache ist, sondern Erlösung ist eine Person. Und im Endeffekt verändert sich nichts, außer dein ganzes Leben, wenn du dieser Person begegnest. Und das möchte ich den Leuten auch mitgeben, dass sie an dem Wort festhalten und dass sie, wenn sie in solchen Situationen sind, auch den Mut fassen und sich Gott übergeben. Denn Gott wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen, damit er uns helfen kann.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Es ist so beeindruckend, was in deinem Leben passiert ist und wie Gott dein Leben komplett umgedreht hat. Ich glaube, es hat nicht nur mich sehr beeindruckt, das zu hören, sondern ich glaube auch alle unsere Zuschauer, wenn ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken will, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mit uns in diese spannenden Geschichten hineinguckt. Gottes Segen euch.